Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute ist der 24.12.2022. Ich sage Ihnen nichts Neues. Und ich erwähnte es zu Beginn, nach zwei Weihnachtsfesten mit Corona-Einschränkungen feiern wir Weihnachten wieder in einigermaßen normalem Rahmen. Und doch, ich deutete es an, ist es so, dass auch dieser heilige Abend und dieses Weihnachtsfest nicht so normal ist wie vielleicht noch einige vor Jahren. Denn es gab auch dieses Datum mit schrecklichen Folgen, eine Zahl ändert sich nur. Der 24.02.2022. Auf den Tag genau heute, vor 10 Monaten, begann der Überfall Russlands auf die Ukraine. Wir bekommen es mit, durch tägliche Nachrichten, manchmal fehlende Medikamente oder gestiegene Preise. Lebensmittelregale waren leer zwischendurch. Gestiegene Preise für die allermeisten von uns, sofern wir einen einigermaßen bezahlten Beruf haben, wird das zu handeln sein. Allenfalls müssen einige am Urlaub sparen oder sich überlegen, wohin sie fliegen oder wie oft. Andere wiederum fragen sich, wie sie die Pauschalen für Gas und Strom überhaupt bezahlen können im nächsten Jahr. Aber kaum auszuhalten ist es, wenn man sich das Elend in der Ukraine vor Augen hält. Weihnachten wird oft als das Fest der Familie bezeichnet, aber unzählige Familien sind durch die Flucht getrennt. Betrauern Angehörige, gefallene Väter, auch an diesem Tag wieder Gefallene. In einem völlig unsinnigen Krieg. Weihnachten wird oft als das Fest der Kinder bezeichnet, aber gerade Kinder leiden unter dem Krieg wie kaum andere und die Folgen werden sie ihr ganzes Leben begleiten, wie meine Väter und meine Mutter und mein Vater, die Generation der sogenannten Kriegskinder, zwischen 31 und 45 geboren, tragen das, was sie erlebt haben, bis heute mit. Denken Sie mal 70 Jahre weiter. Und die Kinder des heutigen Krieges werden es noch merken. Auch an einem 24., dem 24. Juni diesen Jahres, Johannistag, man nennt das Johannistag, weil Johannes nach biblischer Überlieferung ein halbes Jahr älter genau war als Jesus, deswegen gibt es den Johannistag im Juni, meldete Welt Online, mehr als 320 Kinder sind der russischen Invasion in der Ukraine bereits zum Opfer gefallen, teils getötet von völkerrechtlich geächteter Streumunition. Unsere Reporter, so Welt Online, geben dem namenlosen Schrecken, der die Familien heimsucht, ein Gesicht. Margarita wurde nur 8 Jahre. Sie können das Bild sehen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Manchmal denkt man, ach, 320 ist gar nicht so viel, ne? Vielleicht haben Sie sogar mehr gedacht, dass Kinder getötet wurden bis dahin. Man weiß ja auch nicht die Dunkelziffer. Sie sehen auf dem Bild den trauernden Vater und die Mutter aufgebahrt, das Kind. Im Hintergrund vielleicht die Großmutter. Das Kind hat auf der Stirn einen Streifen mit Bildern von Ikonen, vielleicht können Sie es erkennen, und in der Hand ein Kreuz. Ein Ausdruck des Glaubens dieser Familie. Viele Kinder sind als Opfer in den letzten 6 Monaten zwischen dem Johannistag und dem heutigen Jesustag noch dazugekommen. Und auch das gehört zu der menschenverachtenden Kriegsstrategie dazu. Am 15.11. ging über die Agenturen Laut der ukrainischen Regierung in Kiew sind mindestens 11.000 Kinder nach Russland verschleppt worden. Zur Umerziehung. All das, liebe Schwestern und Brüder, ist leider nicht neu. Im Evangelium nach Matthäus wird von dem damaligen Herrscher in Israel, als Jesus geboren wurde, dem König Herodes berichtet. Als König Herodes hörte von der Geburt des neuen Königs, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er erschrak, weil er Angst hatte um seine Macht, und die meisten wissen von uns, dass er einen abscheulichen Plan fasste. Es heißt, Herodes wurde sehr zornig und er sandte aus und ließ in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Jungen bis zum Alter von 2 Jahren töten, genau der Zeit entsprechend, die er von den Sterndeutern erfahren hatte. Dieses brutale Verhalten wird hin und wieder aus der Antike berichtet, um gegnerische Königsdynastien auszumerzen. Und Herodes war ein Despot, der kaum vor etwas zurückschreckte. Er scheute sich nicht, einige seiner Frauen und Kinder hinrichten zu lassen, weil er Verschwörung witterte. Er war König von Roms Gnaden, aber er war einer der bedeutendsten und einflussreichsten Herrscher der damaligen Zeit im ganzen Römischen Reich. Seine finanzielle Unterstützung, so habe ich gelernt, rettete die Olympischen Spiele vor dem Ruin. Mit Sportveranstaltungen schmückten sich schon immer gerne die Despoten. Es hat sich wenig verändert. Aufgrund eines wirtschaftlichen Aufschwungs erließ er Steuern, sodass die Bevölkerung spürbar besser ging. Bei dem frommen Juden war er nicht ganz gut angesehen. Man wusste nicht genau richtig, ob er selber Jude war oder wie das so war. Aber zugleich suchte er die Gunst zu gewinnen. Mit immensem Aufwand betrieb er die Erneuerung des Tempels in Jerusalem und baute ihn auf zu einer noch nie dagewesenen Pracht. Als einzelne Tempelanlage betrachtet, gab es im ganzen römischen Imperium nichts Vergleichbares als dem nach ihm benannten herodianischen Tempel, in dem auch Jesus später ein- und ausging. Eine der Grundmauern dieses Tempels, die sogenannte Klagemauer, steht noch heute. Wie sinnig, Klagemauer. Er war ein Machtmensch durch und durch, und wenn seine Macht in Gefahr war, schlug er brutal zu. Und durch die Jahrhunderte waren und sind die Folgen dieses Machtmissbrauchs Trauer und Tränen. So heißt es bei Matthäus: Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist. Ein Geschrei war in Rama, also um Jerusalem und Bethlehem zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weint, und stellvertretend steht sie für alle Mütter, weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren nicht mehr. Liebe Gemeinde, entschuldigen Sie, dass ich in dieser heiligen Nacht das zum Thema mache, aber das ist unsere Welt. Das ist die Welt, in die hinein Jesus geboren wurde, in die Finsternis als ein ewiges Licht. Und im Johannesevangelium heißt es, Jesus, das Wort, das Licht kam in die Finsternis, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Sehr illusionslos. Sie liebten die Finsternis mehr als das Licht. Als Baby musste er mit seinen Eltern Jesus aufgrund des despotischen Herodes nach Ägypten fliehen. Erst nach dessen Tod kehrte er mit Maria und Josef in die Heimat zurück. Das Kind, dessen Leben in einer Futterkrippe und in einem Tierstall begann, endet als erwachsener Mann am Kreuz, verurteilt von einem anderen Despoten, Pontius Pilatus. Die Wirklichkeit der Finsternis. Jesus hat sie erfahren. Aber wir dürfen auch sagen, er hat sie überwunden. Er hat die Finsternis besiegt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht leben in der Finsternis, kann er sagen. Und auch das feiern wir heute. Deswegen gibt es so eine Lichter an Weihnachtsbäumen. Freilich, so werden einige fragen, Warum greift Gott nicht direkter ein? Warum vertreibt er nicht völlig die Finsternis? Haben Sie sich das schon mal gefragt? Liegt ja sehr naheliegend. Liegt ja sehr nahe. Und um es klar zu sagen, Gott wird das einmal tun. Es gehört zum Zentrum des christlichen Glaubens, oft vergessen, dass dieser Jesus wiederkommen wird, dass er die Finsternis vertreiben, das Böse bannen wird. Er wird richten, nichts wird vergessen und niemand. Er wird richten, so heißt es im Glaubensbekenntnis, jeden Sonntag wird es bekannt in den Kirchen. Er wird richten die Lebenden und die Toten. Herodes, Pilatus, Putin, aber auch Sie und mich. Was wird er da finden in uns? Sein Licht oder Finsternis oder Vermischtes oder Zwielicht? Was lebt in uns? Das Böse bannen, die Finsternis vertreiben, er wird es gewiss tun. Bis Gott kommen wird, liebe Gemeinde, möchte ich Ihnen den Umgang mit der Realität des Bösen empfehlen, die seit Jahrhunderten Christen hilft, angesichts schrecklichen Leids die Hoffnung und die Zuversicht nicht zu verlieren. Deswegen habe ich es genannt, das Thema in Finsternis der Welterfahrung dem Licht Gottes folgen. Wenn man dem Licht Gottes folgt, dann sieht man übrigens das abgründig Böse noch viel mehr. Man sieht es sogar in sich. Sogar da, wo ich vorher dachte, das ist gar nicht so schlecht. Wer sich im Licht Gottes sieht, der wird merken, wie viel dunkle, ja finstere, zutiefst egoistische Wirklichkeiten auch im eigenen Herzen leben. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem guten Freund, dem übel mitgespielt wurde. Und er sagte, ich war entsetzt, was in meinem Herzen ist. An Hass auf einmal. Und im Nachhinein sagte er, das war ja nur Pillepalle, ne? Aber was da manchmal im Herzen ist bei uns, oft unter unserer Bürgerlichkeit zugedeckt. Aber dann, wenn man das merkt, und es ist gut sogar, wenn man das merkt, dann kann man ja wählen. Dann kann man sagen, Jesus, ich wähle dich, das Licht, vertreib die Finsternis. Ich folge nicht dem Hass, ich folge deiner Liebe. Und auch das wird deutlich, und das ist mir heute sogar noch wichtiger, wenn man dieses Böse in sich und der Welt im Gebet in Gottes Licht hält, dann stellt man sofort fest, wenn man das wirklich macht, nicht nur denkt, sondern macht, diese Realität des Bösen und das Leiden der Menschen berühren Gott mehr, als es mich berührt. Haben Sie darüber mal nachgedacht? Glauben Sie das, wenn ich das sage? Es berührt Gott mehr als uns. Der christliche Gott ist einer, der sich berühren lässt, anrühren lässt. Und es gibt sogar einen Beweis dafür, den wir heute feiern, dass er sich nicht mehr berühren lässt, sondern handelt. Denn genau das feiern wir heute. Gott hat sich sozusagen aus der Komfortzone des Himmels mitten hinein in das ihm feindlich gesonnene Kriegsgebiet dieser Welt gegeben. Gott wird Mensch, obwohl er wusste, die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, als ihn. Deswegen ist Weihnachten das Fest der Liebe, weil Gott so sehr die Welt liebt, dass er in diese finstere Welt kommt und bereit ist, Opfer zu bringen. Das gibt es in keiner anderen Religion. Nur im christlichen Glauben, nur bei ihm. Und als Mensch gewordener Gott bringt er das Licht des Himmels auf die Erde. Er bringt es in Gestalt des Menschen Jesus. Jesu Worte verbreiten Licht wie die keines anderen Menschen bis heute. Jesu Taten verbreiten Licht wie die keines anderen Menschen. Und die größte Tat war sinnigerweise, seinen Tod am Kreuz. Und diese Tat vertreibt sogar die Finsternis des Todes. Dem Licht Gottes zu folgen bedeutet zu erkennen, Gott berührt das Leid, ausgelöst durch die Schuld der Menschen, und er lässt Taten folgen und geht einen Weg der Rettung. Christ, Jesus, der Retter, ist da. Wissen Sie, was Jesus auf Deutsch heißt? Jesus rettet. Die wörtliche Übersetzung. Gott rettet, heißt Jesus. Und der Kreuzigte hat und Auferstandene hat wirklich Kraft und Macht zu retten. Ich möchte das am Folgenden verdeutlichen. Eine geistliche Wirklichkeit. Die an ihr Bett gefesselte Seherin Anna Katharina von Emmerich, sie lebte 1774 bis 1824, hatte die besondere Gabe, wie sie manche Menschen haben, dass sie immer mal wieder in Worten und Bildern die Wirklichkeit Gottes sehen konnte, vielleicht mehr als wir. Clemens von Brentano, einer der bedeutendsten deutschen Dichter der Romantik, obwohl kaum noch jemand etwas von ihm kennt, ich auch nicht viel, bekannter ist sein Freund und fast verwandter Goethe, hat als Jugendlicher seinen Glauben verloren und glaubte in der Kunst und in etlichen Liebschaften, das war ein richtiger Frauenheld, den Sinn des Lebens zu finden. Immer wieder vom Leben und von der Liebe enttäuscht, suchte er verzweifelt nach einem Halt. Auf Empfehlung seines Bruders Christian besuchte er 1818 Anna Katharina Emmerich, blieb bis zu ihrem Tod 1824 in Dülmen, das ist so ein Kaff im Münsterland. Und durch sie fand er zum Glauben zurück. Er saß an dem Bett der schwerstkranken Anna Katharina. Sie war schwerstkrank, konnte über Jahre nicht aus dem Bett und war eine gesegnete Frau. Und dort an ihrem Bett schrieb er alles auf, was die Frau gesehen hat. Ich habe so ein dickes Buch bei mir stehen. Alle Visionen der Anna Katharina von Emmerich. Und Gott führte sie in einer inneren Schau zu den Kindermorden von Bethlehem. Sie sah dieses pure Grauen. Und noch, wenn man diese paar Zeilen liest, möchte man sie gar nicht vorlesen. Sie schreibt, oder Brentano schreibt aufgrund ihrer Worte, es waren teils Kinder noch in Windeln, welche die Mütter auf den Armen trugen. Sie kleideten sie nicht erst aus und den Rest erspare ich uns. Und es endet dann, dass sie auf Haufen gelegt wurden und dann verscharrt. Und sie schreibt, es war ein grässlicher Anblick. Dann wird sie in ihrer inneren Schau von Gott weitergeführt. Sie schaut innerlich kurz danach sofort Jesu Tod und sieht die Kraft des Retters. Ich sah bei Christi Tod die Grube der ermordeten Kinder einstürzen, sie wurden befreit. Es erschienen ihre Seelen und zogen von dannen in die Welt Gottes. Jesus, der Retter, ist da. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, er schenkt Leben. Liebe Schwestern und Brüder, das sind keine Hirngespinste. Hier ist nicht Martins Märchenstunde. Und auch nicht Grimms Märchenstunde. Christ, der Retter, ist da. Wer dem Lichte Gottes folgt, der erkennt, es findet eine wirkliche Rettung statt. Kein Kind wird von Gott vergessen, keins von Bethlehem, nicht Margarita in der Ukraine und viele Namenlose. Für alle ist Rettung möglich und da. Durch das, was an Jesus geschieht, hat Jesus die Vollmacht gewonnen, die Toten der Finsternis des Todes zu entreichen durch sein Licht und ein ewiges Leben zu schenken, ein Leben, das herrlicher ist als alles, was wir nur erträumen können. Paulus wagt diesen Satz, einer der großartigsten Sätze und vielleicht widerspruch erregendsten Sätze des ganzen Neuen Testaments. Denn ich bin überzeugt, sagt er, dass dieser Welt Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das Gewicht der Herrlichkeit, wenn man das nicht sieht, dann haut man den Paulus das um die Ohren. Aber wenn man sieht, dann merkt man, es ist wahr. Auch diese reale Hoffnung weisen die Lichter der Weihnachtszeit hin. Lassen Sie mich noch etwas sagen zum Schluss. In der Theologie hat man etwas unterschieden. Bisschen Theologie am Ende. Gottes Erlösungshandeln und Gottes Welthandeln. Sein Erlösungshandeln habe ich gerade beschrieben. Es ist völlig klar und eindeutig. Gegen alle Widerstände zieht Gott es durch, gegen Herodes, Augustus, Pilatus, gegen politische und religiöse Machthaber, gegen unseren Unglauben und weiß was ich was. Er geht den Weg ans Kreuz, um uns zu erlösen aus Schuld, Leid und Tod, um uns Leben zu geben über das irdische Leben hinaus. Und wenn wir ihn wählen, Jesus, das Licht der Welt, dann entsteht eine tiefe Geborgenheit schon jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes, die aller Finsternis aushält. Erlösungshandeln, völlig klar. In Bezug auf Gottes Welthandeln, also wie Gott handelt in dieser Welt, zu der auch schrecklichstes Leid gehört, ist für uns Christen manches auch noch unverstehbar, natürlich auch für mich, und führt nicht selten zu einer großen Anfechtung. Christen sind aber immer angesichts dieses für uns nicht durchschaubaren Handeln Gottes in der Welt in einem klar gewesen. Sie haben sich entschieden, dem Licht zu folgen, das in Jesus deutlich wurde. Sie haben Jesus als Licht der Welt innerlich im Glauben gewählt. Das kann man tun. Und seinen lichtvollen Trost für sich empfangen. Wir werden es gleich singen. Paul Gerhardt, wie ich finde, in unnachahmlicher Weise hat es so beschrieben. Ich lag in tiefster Todesnacht. Du warest meine Sonne. Die Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht. Seine Licht ruft den Glauben hervor. Wie schön sind deine Strahlen. Ja. Realität des Lichtes. Probieren Sie es aus. Es funktioniert. Vielleicht durchschauen Sie nicht alles, wie es funktioniert, aber wenn Sie beten, Jesus, komm, dann kommt er. Jemand sagte mal, Gott sei Dank funktioniert die Verdauung, auch wenn wir sie nicht verstehen. Ne? Funktioniert mit Gott. Wir mögen nicht alles verstehen, aber machen, rufen Sie ihn an. Und Christen haben des Weiteren im Gebet die Finsternis dieser Welt in die Wirklichkeit der Erlösung Jesu gestellt. Deswegen beten wir in der Fürbitte, persönlich und im Gottesdienst, Herr, komme mit deiner Macht der Erlösung auf diesen Schrecken und auf diese Not. Und haben durch die Verkündigung seiner Erlösung eine wirkliche Hoffnung zu den Herzen getragen. Und sie haben durch konkretes Handeln zur Linderung irdischer Not beigetragen. Wir hatten letzten Sonntag hier ein junges Paar zu Gast, Jeffin und Marie. Die sind mit 28 und 29 Jahren als Ausländer in Kiew gewesen, als das Bombardement begann. Hören Sie es nochmal an. Können Sie auf unserer Homepage finden. Letzter Sonntag Gottesdienst. Ein Zeugnis des Lichtes und was Christen machen, wenn sie im Licht in ihrem Herzen haben, und dann gehen sie zu den Menschen, bleiben da und vertrauen Gott. Und Christen wissen auch, das Welthandeln Gottes, also wie er mit dieser Welt und allem Leid umgeht, wird einmal, wenn er kommt, in seinem Licht auch uns deutlich werden. Am Ende, im Licht Gottes, wird kein Mensch Gott anklagen können. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Die Anklage sitzt ja tief manchmal in unseren Herzen. Und wenn er wiederkommen wird, wird kein Mensch Gott anklagen können, sondern alle werden sagen, du bist gerecht. Das ist etwas Großartiges. Liebe Gemeinde, der Spur des Lichtes zu folgen ist heilsam, weil es selbst angesichts unbegreiflicher Finsternis des Bösen das eigene Herz nicht böse, nicht bitter und nicht verzweifelt werden lässt, sondern es im Licht mit Liebe erfüllt und anderen zum Segen wird. Mag die Welt noch so sehr von Finsternis durchzogen sein, in uns kann das Licht Gottes geboren werden durch das Vertrauen auf Jesus, den Retter der Welt. Das ist wahre Weihnacht. Und deswegen, auch im Sinne 10 Monate nach dem 24.02., am 24.12., und wir wissen nicht, was 2023 kommt. Natürlich wissen wir es nicht. Gesegnete Weihnachten. Denn er mit seinem Licht wird bleiben und nicht untergehen. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Ein gesegnetes Weihnachtsfest. Amen. Lasst uns als Antwort singen das Lied von Paul Gerhardt und die Strophen, die er gedichtet hat.